Ich verlese uns den Predigttext aus dem Lukasevangelium Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Jesus sagte seinen Jüngern ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer wagt, gewinnt. Irgendwie ist mir das sofort eingefallen. Ich habe auf diese Witwe geschaut, in der damaligen Gesellschaft eine völlig rechtlose Person. Und die hat es gewagt, diesen harten Mann immer wieder zu bedrängen. Und irgendwie hatte der dann die Faxen dicke und hat ihr Recht versorgt. Und ich denke, wer die Worte Jesu ernst nimmt, den muss dieses Gleichnis irgendwie bewegen. Von wo zu wo sei noch offen, aber irgendwie eine Bewegung bringt das. Ich fühle zuerst in diesen Worten Betroffenheit. So beginnt das. Betroffenheit Jesu darüber, weil er einen Mangel an Gebet benennt. Sonst würde er es nicht sagen. Er sagt, Jesus sagte seinen Jüngern ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Das ist der Mangel. Und dann dachte ich, Thema Gebet und ich. Also das ist schon auch immer mal mit einem schlechten Gewissen verbunden. Also ich habe immer mal damit zu ringen, wenn ich mal Tage oder Zeiten habe, wo ich wenig oder gar nicht bete, irgendwie geht mir das nach. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, vielleicht auch mit meiner Prägung, wie ich aufgewachsen bin. Da begleiten mich so Sätze wie: Nur den Betern wird's gelingen. Bete so, als ob alle Arbeit nichts nütze. Erst ora, dann labora. Bittet, so wird euch gegeben. Und diese Sätze begleiten mich so in meiner inneren Glaubenseinstellung. Und jetzt kommt dieses heutige Wort, so die dringliche Mahnung: Alle Zeit beten und nicht nachlassen. Und das lässt sich auch nicht so einfach von der Hand weisen, egal wie Menschen darüber denken, auch in der Gemeinde. Jesus jedenfalls ist der Meinung, das Gebet ist unaufgebbar. Es klingt so wie, man muss beten, damit Gottes Wille geschieht. Und irgendwie so, wie wir auch sagen, man muss arbeiten, damit man seinen Lebensunterhalt hat. Und man muss seine Wohnung renovieren, damit man ein freundliches Zuhause hat. Also, ich sage das und betrachte dabei, ich nenne das mal so, die Gesetzlichkeit des Gebetes. Es ist ein Gesetz des Himmels. Da können wir denken drüber, wie wir wollen. Der Himmel hat gesagt, wenn er betet, passiert's. Wenn er nicht betet, passiert's nicht. Und dann bin ich auf den nächsten Gedanken gekommen und habe an Zeiten gedacht, wo ich irgendwie nicht gebetet habe. Und musste über die Frage nachdenken, was, wenn Jesus da so wichtig ist und wir Jesus auch glauben und ihn ernst nehmen, warum machen wir das nicht so beständig? Was hindert uns am Beten? Und das ist eine wichtige Frage, und zwar im seelsorgerlichen Sinne, dass ich für die anderen und für mich, für meine Seele sorge. Manchmal sind das innere Gründe. Zum Beispiel Konflikte mit anderen Menschen, die ich nicht lösen kann und die mir sehr viel Ärger verursachen. Und ich kann dir noch nicht verzeihen so richtig, das Unfrieden da. Manchmal ist es auch eine konkrete Schuld, wo ich weiß, die Gebote sagen was ganz anderes. Und wenn das so ist, dann kann ich in meinem Herzen etwas verändern. Entweder ich bitte Gott oder vergebe oder gehe mal zu einem und suche Frieden. Oder manchmal liegt auch so eine ewige Trauer auf dem Herzen und man hat einfach keine Kraft zu beten. Auch dort besteht die Möglichkeit, einen Menschen um Rat zu bitten. Im seelsorgerlichen Sinne meint das, ich bitte einen anderen für mich zu beten. Manchmal ist das auch so, dass die Widerstände um mich sind, dass ich mit meiner Arbeit, meiner Familie nicht klarkomme und dass da Konflikte sind, die ich auch nicht fertig kriege. So, und dann ist man manchmal so müde, dass man sagt, ich habe echt die Nase voll. Und manchmal sind das auch geistliche Widerstände. Das müssen wir auch wissen. Der Satan möchte auf keinen Fall, dass wir beten. Denn Beten ist auch sowas wie den Schild des Glaubens nehmen, wo der Satan nicht an uns ran kann. Also es gibt Widerstände innen, außen und geistliche. So, nun liegt jetzt vor uns als Gemeinde, als gläubige Christen, Jesu Aufruf zum Gebet. Und da schauen wir uns das mal an und da sehen wir dieses Gleichnis mit dem Richter und der Frau, das hat eine Klammer. Jesus fängt ja nicht gleich an, von dem Richter zu erzählen, sondern er sagt einen Klammersatz. Gebet ist eine Bringeschuld. Betet und lasst nicht nach. Das ist die erste Klammer, sozusagen fast ein Imperativ. Macht das jetzt endlich mal. Und als das Gleichnis zu Ende ist, sagt Jesus noch einen Schlusssatz. Er sagt, es wird gebetet. Tag und Nacht. Hier, der Schlusssatz heißt, sollte Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten? Er sagt nicht wenn, sondern er sagt, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Also Jesus beginnt, es muss gebetet werden und er schließt, es wird gebetet Tag und Nacht. Also das stellt er erstmal fest. Darüber habe ich nachgedacht. Sie betet und sie tun es auch. Und da habe ich dran denken müssen, dass das Gebet größer ist als unser Gebet. Denn viele beten, der Leib Christi betet, die Gemeinde betet, die Kirche betet. Und wir müssen erst mal wissen, und ich nenne das mal die frohe Botschaft des Gebetes. Wenn hier die Sonne sinkt und wir uns zur Ruhe legen, dann beten Menschen in Mexiko, auf den Philippinen, auf Hawaii. Und ich bin nur eine Stimme im Leib Christi. Und wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr beten kann, dann tragen andere diese Schwachheit mit. Und wenn ich stark bin und bete, dann trage ich zugleich andere mit. Und deshalb sagt Jesus einmal, betet und dann auch, es wird gebetet. Und diese Feststellung, dass andere für mich beten, weltweit, von den vielen Millionen Christen, entbindet mich natürlich nicht aus meiner Verantwortung, selber zu beten. Aber der Blick auf die Kirche Jesu in der ganzen Welt lässt mich zuversichtlich bleiben, wenn ich manchmal sehr traurig bin, dass ich nicht gebetet habe, in Zeiten der Müdigkeit. Es wird immer gebetet, sagt Jesus, und das meint auch noch etwas Tieferes. Gebet sind ja nicht nur unsere Worte und Gedanken oder Gebet ist mehr. Und daran erinnert Jesus hier. Jesus weist mit seinen Worten auch auf das Geheimnis des Gebetes, das nicht nur in unserem Können des Betens besteht, sondern in dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist unser Tröster und Fürsprecher. Und da heißt das Geheimnis des Gebetes, Gottes Geist, und das ist wirklich ein sehr starker Trost, macht mein ganzes Leben zu einem einzigen Gebet. Und das ist ein bisschen schwer, weil das ein tiefes Geheimnis ist, das gleich zu erfassen, was das wirklich bedeutet. Aber Paulus erinnert daran und auch andere Stellen in der Bibel und sagt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen und wie es sich gebührt, vor Gott zu treten, sondern Gottes Geist vertritt uns vor Gott aufs Beste mit unaussprechlichen Seufzen. Und nun diesen Trost angesichts unserer Gebetsschuld finde ich sehr wichtig. Für mich jedenfalls ist es wichtig. Jesus sagt, wo ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat, sie nennt Jesus Auserwählte, da betet Gottes Geist nicht nur ab und zu, sondern alle Zeit. Also das bedeutet doch, da wird alles, was in und um mich ist, in Gebet verwandelt. Jeder Traum, jeder Schrei, jede Not, jeder Seufzer, der keine Worte hat, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich das in Worte fassen soll. Jede Angst des Herzens, alles Unhörbare, alles Unbegreifliche, alles, was mich freut und betrübt und alle Sorgen und alle Sünden in meinem Leben, die breitet Gottes Geist vor Gott im Himmel aus. Und dafür bin ich dankbar. Könnte das gar nicht so beten. Und von daher ist es auch einsichtig, dass wir beten müssen. Und zwar im Sinne einer Beziehung, nicht weil es irgendein Zwang ist. Denn Gottes Geist will mich mitnehmen, hineinziehen in seine Liebesarbeit, an seinen Plänen und Vorhaben beteiligen. Er sagt, sorge nicht, ich bete für dich, aber er sagt zugleich, ach komm und bete mit mir, lerne, vor deinen Schöpfer zu treten und lass dir die Freude Gottes aufs Herz legen und lass dir auch den Schmerz Gottes aufs Herz legen. Und lass dich, das geht dann nämlich im Gebet, lass dich als Menschenkind beflügeln von dem wunderbaren Plan Gottes mit seinen Kindern. Unser ganzes Leben ist vor Gott ein Gebet und ich denke, zumindest so zuversichtlich sollten wir im Glauben sein. Soweit? Verstehen wir jetzt die Worte Jesu mit dem Richter und der Frau und dass man beten soll, nur als Mut machen zum geduldigen Beten, dann ist das nicht falsch. Es stimmt. Aber es ist nicht der tiefste Sinn, es ist nicht erschöpfend. Wenn Jesus so spricht von dem Beten, dass wir mitmachen sollen mit Gott, dann geht es im Wesentlichen, im Kern, um die unergründliche, im doppelten Sinn unergründlich, um die unergründliche Liebe Gottes. Sonst hätte es Jesus ja bei der Mahnung zum Gebet belassen können. Aber Jesus muss sagen, das hängt mit der Liebe Gottes zusammen, dass Gott euch liebt und ihr sollt mit ihm zusammen lieben. Und es geht im Gebet. Das ist der Grund. Und deshalb, weil es um die Liebe Gottes beim Gebet geht, nicht um eine Pflicht, die wir tun müssen. Wir stimmen ein in die Liebe, lieben und lassen uns lieben. Deshalb kommt jetzt dieses Gleichnis. Und bei dem Gleichnis, irgendwie gefällt mir das. Das ist so sperrig. Das merkt man sich. In dem Gleichnis wird Gott mit einem Richter verglichen. Und man fragt sofort als Hörer, also Freunde, sollte Gott so hart und willkürlich sein? Denn dieser Mann, den Jesus da vor uns malt, der wird als zynisch beschrieben. Das ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen. Das ist einer, der bemüht sich nicht mal um den äußeren Schein von Gerechtigkeit. Rechtsbeugung ist doch dem ein Klacks. Das ist ein Machtmensch und der arbeitet mit Angst. So malt Jesus das Bild des Richters. Und während er das macht, er nicht umsonst. Er hat einen bestimmten Grund. Während vor uns die Person des Richters gemalt wird in dem Gleichnis, warum sollten einem solche Gedanken nicht kommen, dass Gott so ist? Ja? Ich schlage die Bibel auf. Und das sehe ich von mir Geschichten aus dem Alten Testament. Da straft Gott sein Volk, da sterben die Israeliten in der Wüste, weil sie ungehorsam sind. Da kommt die Erzählung von der Sintflut, da überleben nur ein paar, die ganze Menschheit geht unter, die Zerstörung des Tempels, Kriege, die Gefangenschaft der Israeliten. Da steht dann auch vor mir in der Kirchengeschichte der Weg, wo Gott sagt, das ist mein Volk. Ich liebe es wie meinen Augapfel. Und dann sieht man das Volk Israel, wie es geplagt wird, immer Judenpogrome, wie es durch Leid und Schmerz muss. Und dann, immer noch in Gedanken an den Richter, dann höre ich ja, und wir hören das auch, hören wir ja, wie heutzutage Menschen über Gott urteilen. Dass dem Gott doch sowieso alles egal wäre. Und wenn Gott da wäre, da gäbe es Frieden und Brot. Und wenn Gott wirklich eingreifen würde, dann müssten Kinder nicht als Soldaten auf andere schießen. Und die Kleinkinder würden nicht an Krebs sterben. Also, und es wäre das Paradies. Aber weil das nicht ist. Und Jesus nimmt diese Person des Richters, wo man sich sofort dran stößt, und sagt, schaut mal mit mir, guckt euch den Richter an, seht, so denken Menschen über Gott, über ihren Schöpfer, als wäre der Schöpfer ein Machthaber, der nur an sich denkt. Und dieses Urteil über sich, dass Menschen so denken, das lässt Gott zu. Und das verwirrt einen manchmal ein bisschen. Und dieses Missverständnis, dass Gott eben nicht gut ist, weil so viel Schlimmes passiert, dieses Missverständnis ist auch möglich. Und Jesus greift genau diesen Konflikt an, dass so viel Schlimmes passiert und da ist Gott. Er greift genau dieses Problem an und sagt, gut, dann nehmen wir doch mal an, Gott ist so wie dieser eiserne Richter. Und damit trifft er vielleicht auch heute so ein bisschen ein Problem der Gläubigen. Wie ist es mit Gott und der Welt und den Problemen? Als wäre das dem Gott egal da oben. Und jetzt kommt sein zweiter provozierender Vergleich. Da ist ein völlig rechtloser Mensch. Diese alte Witwe, die bittstellerische. Und das ist auch so sperrig. Also wenn man das richtig liest, ich habe so gedacht, das ist schon so ein bisschen irre, wie die dem Herrn Oberrichter täglich auf die Nerven geht. Heute würde man sagen, das ist eine Frau mit einem krankhaften Wiederholungszwang. So, und die stehen sich gegenüber. Und da sagt Jesus, wenn Gott dieser harte Mann ist, dann ist die Gemeinde Gott gegenüber wie diese rechtlose arme Frau. So stehen die sich gegenüber. Und nun geschieht wieder etwas Seltsames. Der Richter gnadenlos erzählt Jesus, bekommt jetzt irgendwie so eine bange Furcht. Den nervt das nicht nur, dass die da jeden Tag angerannt kommt. Er fängt auch in seinem Feierabend an zu denken, oh, die alte Folie. Und eines Tages denkt er, wenn ich mal in einer öffentlichen Versammlung bin, dann tritt die heimlich von hinten an mich heran und knallt mir ein paar ins Gesicht. Der ist es dann nämlich egal, ob sie verurteilt wird. Die hat nichts mehr zu verlieren. Und da kriegt dieser Mann Angst. Sagt, die wird mir nachschreien, die wird mir ins Gesicht kratzen und die wird auf der Straße mir hinterher keifen und zedern. Die Macht geht vor der Ohnmacht in die Knie. Und weil das so ist, wird erzählt Jesus, jetzt kann das Recht seinen Lauf nehmen und die Witwe bekommt ihr verbrieftes Recht. Und in dem Sinne, wenn man das so betrachtet, ist ein bisschen komisch und lächerlich. Ein bisschen lächerlich aus, hat eine gewisse Komik, dass dieser Unerbittliche, der sich um nichts schert, der den Menschen unterdrückt, vor so einer Frau knickt er ein. Und jetzt nimmt das Jesus und sagt, und wir sollen jetzt mal von dieser fürchterlichen Richterfigur und ein bisschen lächerlichen Richterfigur auf Gott schließen. Da fragt man natürlich, naja, ist dieser Vergleich nicht ein bisschen entwürdigend für Gott? Gott ist doch nicht hart und er ist auch nicht ungerecht und gleichgültig. Oder fragen wir Jesus, ist Gott so? Und da sagt Jesus, versteckt in diesem Gleichnis doch Gott ist so. Und das ist verwirrend, wenn wir denken, Gott ist nicht so. Aber Gott ist nicht so, weil er das von seinem Charakter her ist, weil er ihm zynisch und ungerecht ist, sondern er lässt sich in den Zynismus, die Härte und Ungerechtigkeit der Menschen hineinziehen und wird so beurteilt. Kleine Erinnerung, als Jesus mit den, zu den Prostituierten ging und mit ihnen aß und ihnen Gemeinschaft kam, haben die anderen gesagt, guckt euch das mal an, das ist ja selber ein Sünder. Jesus war kein Sünder. Aber er hat sich mit hinein in diese Konflikte der Ausgegrenzten hineinziehen lassen. Und so ist das mit Gott. Gott lässt sich hineinziehen in die Gleichgültigkeit, Härte, in die Konflikte der Menschen. Und das Evangelium erzählt uns, dass Gott alles mit sich machen lässt. Auch das ist verwirrend, das würden wir nicht erwarten. Wir würden sagen, ich würde das mit mir nie machen lassen. Das Neue Testament erzählt, dass sich Gott in diesen ganzen menschlichen Konflikten verheddert. Und dann wird auch, das ist ja das Evangelium, diese seltsame Botschaft erzählt, die so barmherzig und fast unglaubwürdig ist, weil wir das nie so machen würden. Am Ende wird Gott zum Sünder, aber nicht, weil er selber einer ist, sondern weil er die Sünde trägt. Und dann wird erzählt, indem er die Sünde trägt, richtet er uns. Er ist auch ein Richter. Da könnte man sagen, siehste, in Wirklichkeit bedeutet aber das Wort richten im Hebräischen zurechtbringen, zu seinem Recht bringen. So richtet Gott. Er bringt uns durch sein Kreuz zu unserem Recht. Und dass sich einer so für andere einsetzt, dass er das macht, das ist Liebe. Und das will Jesus sagen. Davon redet er. Dass er sagt, hört jetzt mal zu, mit dem Richter, Witwe ist klar, aber wenn Gott sich so verwickeln lässt, wird er denn aus Liebe nichts seinen Auserwählten, die zu ihm schreien, in Kürze Recht schaffen? Und dann passiert etwas, dass Jesus in dem Moment, wo er das sagt, auf seine eigene Zukunft schaut. Er steht ja kurz vor Jerusalem und weiß, in den nächsten Tagen, vielleicht sind es noch 7 oder 10, wird man mich selber verurteilen, dann werde ich hineingerissen in die Dynamik der menschlichen Konflikte und man wird mich töten. Aber durch den Tod wird Recht geschaffen. Und da sagt er diesen Satz, meint er nicht, dass Gott seinen Auserwählten Recht schaffen wird? Und dann sagt er mit Blick auf sich, ohne dass die Jünger das verstehen, und sagt, ich sage euch, und sieht sein Kreuz, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Jetzt die Frage, ob wir genauso wenig verstehen wie die Jünger damals. Die haben das nämlich nicht verstanden, weil sie es nicht akzeptieren wollten, dass jemand sich für sie opfert. Das ist der Grund, das wollen wir nicht uns was schenken lassen. Sie wollten nicht begreifen, meint im Herzen sich das annehmen, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben alles zurechtbringt und dass sich durch diese Hingabe der Himmel öffnet, dass sozusagen die Gesetze des Himmels ihr Recht bekommen und wir Gott dadurch Recht sind. Und das erzählt Jesus, dass er aus Liebe kam in diese Welt, dass er sich aus Liebe zu den Verachteten stellte und sich selbst verachten ließ, dass er aus Liebe mit den Sündern aß, aus Liebe sein Kreuz auf sich nahm. Und er ließ sich und lässt sich noch heute aus Liebe vergleichen mit diesem harten, lächerlich wirkenden Richter. Alles Zeichen der Liebe, die um des Geliebten willen vor keiner noch so tiefen Erniedrigung zurückscheut. Soweit. Am Ende steht noch ein seltsamer Satz. Ich habe überlegt, warum der auf mich so seltsam wirkt. Und ich meine, das hängt mit dem Gefühl zusammen, was er auslöst. Man fühlt sich so beklommen. Das habe ich, ob ich den Punkt genau treffe, weiß ich nicht, aber wer ein wenig Glauben hat, kann das nicht als Drohung hören, sondern anders. Unser göttlicher Liebhaber schickt sozusagen nach dieser Geschichte und im Aufruf zum Gebet eine Frage nach und sagt, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf Erden Glauben finden? Da wird mir ein bisschen bange, ehrlich gesagt. Denn so werden wir gefragt, seine Auserwählten, die wir durch Taufe und Glaube den Heiligen Geist empfangen haben. Und der Ton dieser Frage, ja, der macht mich irgendwie betroffen. Weil ich spüre, dem Fragesteller, ich nenne ihn nochmal den göttlichen Liebhaber, dem ist bange zumute. Denn Liebe kann man nicht erzwingen. Sklaven, den kann man Angst machen, man kann, ja, aber Liebe, da scheitert selbst Gott. Wenn er nicht geliebt wird, kann er nichts machen. Und da sagt Jesus, ob seine Liebe wohl erwidert wird, er hat sich verstricken lassen in allem, was Mensch heißt, und ob diese seine Tollkühnheit an unser Herz rührt, das steht dahinter. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf Erden Glauben finden? Und deshalb bin ich jetzt auch mit uns in dieser Stunde. Jetzt verlassen wir das Gleichnis, die alte Geschichte, die Sache mit Gott und uns. Der Menschensohn ist heute hier. Jesus ist auferstanden. Er ist in diesem Gottesdienst. Und dieses Wort und die Predigt und der Gottesdienst, der hatte eigentlich diese Funktion, die Liebeserklärung Gottes auszurichten. Und Gott fragt, darf ich dich lieben? Das ist die Hauptfrage. Und wenn wir meinen, das sei eine leichte Frage, dann sollten wir mal überlegen, ob es einen Menschen in unserem Leben gibt, von dem wir uns ganz, ganz 100% lieben lassen. Und deshalb diese Frage, darf ich dich lieben für Zeit und Ewigkeit? Zum Schluss möchte ich uns ein Liedvers zitieren, der mir irgendwie nachgegangen ist in diesem Zusammenhang. Also hat eine Frau gedichtet, die in diesem Konflikt stand. Ich will ja zu Gott, aber mich lieben lassen ist schwer. Ich müsste mich ganz hingeben. Und sie dichtet, nimm mein Herz, zieh du drin ein. Du allein sollst Herrscher sein. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Mein Verlangen gebe ich dir, es gehört nicht länger mir. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.